Vielen Dank, freie Theologen, damit verfolgt worden konnte. Ihnen einen guten Morgen, herzlich willkommen zur Wortzeit, die unter einem ganz kurzen Wort steht. Ich, drei Buchstaben. Am Montagabend hatten wir den Ladestand dieser Lohn in einem Gottesdienst am 1. September eingeführt und einer der Kandidaten heute gesagt, das ist gemacht auf seiner Webseite und hat was sehr Schönes gefunden, von dem ich dachte, das passt jetzt zu diesem Gottesdienst. Wir wissen ja alle, die Neuzeit verknüpft den Namen wie den Philosophen Descartes, der diesen berühmten Satz geprägt hat: Ich denke, also bin ich. Und auf dieser Webseite fand ich den Satz eines Theologen aus dem Kongo, der nächste Julio, der hat dem mal einen anderen Satz aus Afrika gegenübergestellt, der ein anderes Erleben ausdrückt. Also statt ich denke, also bin ich bin bekannt, gemeint ist die Beziehung also, darum sind wir. Ich denke, also bin ich, oder ich bin bekannt, darum sind wir. Sie hören heraus, ich oder wir oder beides, wer bin ich, wer sind wir, wer ist Gott und wer ist Jesus, was hat der Glaube eigentlich mit meinem Ich zu tun? Und der Wochenspruch sagt dazu bereits schon etwas Wichtiges, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Loch wird er nicht auslöschen. Wenn das also mein Ich ist, dann ist das die Zusage. Liebe Bürger, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei uns im Gottesdienst. Du leitest das Amt für missionarische Dienste unserer Kirche in Dortmund und in dieser Kirche bist du getraut worden. Vor wie vielen Jahren? Vor 34 Jahren ist unsere Kirche in dieser Kirche getraut worden. Deshalb liegt sie dir auch immer noch nach, sagt sie mir. Und wir freuen uns, dass wir dich heute wieder im Gottesdienst auf der Kanzel haben, wenn du uns diese Leidenschaft des Wortes aussehen. Nun lass uns miteinander Gott rufen mit dem Lied. Ich singe dir mit Herz und Mund.
Thank you.
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Lassen Sie uns in der Nummer 722 den 42. Psalm miteinander in Wechsel stellen. Wie der Hirsch rechts nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu mir.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?
Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil mein täglich zu mir sagt, wo ich zu mir kommst.
Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst.
Wie ich mein Herz so viel großer Schlaf, mit ihnen zusammen zum Hause Gottes.
Mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da sind.
Thank you.
Liebe aufruhen. Beschenke uns in deiner Gegenwart und sprich uns an in unserer inneren Mitte, da wo du in uns wohnst und uns verwandelst, als Vater, Sohn und Heiliger Geist, jetzt und alles.
Auferstanden von den Toten. Gemeinde, es ist ein kleines, knappes Wort, das diesem Gottesdienst das Thema gegeben hat. Ich. Drei einfache, kleine Buchstaben. Ich. Wenn dieses Stichwort Ich im Raum steht, fällt einem automatisch Dietrich Bonhoeffer ein mit seinem bekannten Gedicht Wer bin ich? Ich zitiere daraus einige Sätze. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Gefängniszelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, denn dein bin ich, o Gott. Dietrich Bonhoeffer hat diese Verse zur Zeit des Dritten Reiches im Gefängnis geschrieben. Man hört das aus den Fragen sehr deutlich. Und in diesen Versen, ich habe sie jetzt nur gekürzt gelesen, kommt ja immer wieder dieses kurze, knappe Wort Ich vor, in den ganz unterschiedlichen Facetten. Ich, wir wissen es ist ein Beziehungswort. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel wird von Gott erzählt, der den Menschen als sein Gegenüber geschaffen hat. Und als er mit der Arbeit fertig ist, sagt er, sehr gut. Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Unter all den ganz unterschiedlichen Wesen, die Gott geschaffen hat, ist der Mensch dazu bestimmt, Verantwortung zu übernehmen. Macht euch die Erde untertan und herrscht über sie. Gott setzt dem Menschen sozusagen die Krone auf. Und noch etwas. Tiere und Pflanzen leben ihr Dasein unter einem Schöpfer, den sie nicht kennen. Der Mensch ist Gott in einer Weise gleich, dass Beziehung möglich ist. Der Mensch kennt seinen Schöpfer. Die Tiere erhalten keinen Befehl, was sie tun sollen oder was sie tun werden. Sie leben instinktgebunden. Dem Menschen wird zugerufen, du sollst Verantwortung übernehmen. Und der Mensch bekommt Macht, aber er ist damit nur eine hauchdünne Grenze davon entfernt, die Welt als Dschungelcamp zu inszenieren, mit Intrigen, mit Lügen, mit Hass, mit Verachtung, mit Narzissmus, mit Bosheit. Der Mensch hat von Gott her gesehen die Bestimmung, königlich zu leben. Aber er hat auch die Möglichkeit, wenn er die Welt als Dschungelcamp inszeniert, als KZ-Aufseher oder als Sklave seiner Ängste und Triebe dahin zu vegetieren. Der Mensch kann werden, was kein Tier werden kann. Wir kennen keine Unziege, keine Unkuh. Keinen Unhund, das wäre völlig lächerlich. Aber wir wissen sehr wohl von einem Unmenschen. Der Mensch, ich, sie, wir, Gottes Risiko. Ja, es stimmt, wir können die Bestimmung unseres Lebens auch verfehlen. Und darum ist es ja umso wichtiger zu wissen, wer wir sind. Wir sind geliebte Geschöpfe Gottes. Und ich sage es mal ein bisschen pathetisch, wir haben die Würde, eine Krone zu tragen, als Königskinder von Gottes zu leben. Und Gott spricht zu uns Menschen, wie er nur zu Menschen spricht. Indem er uns nämlich nach seinem Bilde schuf, gibt er uns die Bestimmung, als seine Kinder zu leben. Jeder, jede, ein gutes Geschöpf Gottes. Anders ausgedrückt, wir sind einem Gedanken Gottes entsprungen, von ihm gewollt. Ihm verdanken wir unser Menschsein und wir sind Gott wichtig. Wir dürfen sein Gegenüber sein. Der Mensch ist kein Es, also ES geschrieben, sondern ein Beziehungswesen. Und darum zieht sich durch die Bibel wie ein roter Faden ein ganz großes Staunen. Man kann das zum Beispiel in Psalm 8 nachlesen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Da staunt der Beter des Psalms darüber, dass das stimmt. Jeder, jede, gutes Geschöpf Gottes. Jeder, jede, gegenüber Gottes. Ich will von einigen Entdeckungen berichten, die das vielleicht ein wenig konkretisieren. Eine erste Entdeckung: Jeder ist ein Geschenk Gottes an sich selber. Ich kann diesen Satz, den ich vor vielen Jahren einmal in einer Predigt gehört habe, nicht mehr vergessen. Ich bin ein Geschenk an mich. Sie sind ein Geschenk an sich. Gott hat mich mir geschenkt. Gott will mir mit mir eine Freude machen. Und das kann jetzt jeder genauso auf sich beziehen. Und das heißt doch, offenbar muss an uns viel Wertvolles sein, denn Gott verschenkt keinen Schrott. Beim Auspacken des Geschenkes kommen wir immer wieder ins Staunen und manchmal gar nicht aus dem Staunen heraus. Manches, was uns so selbstverständlich erschien, wird auf einmal großer Grund zur Freude. Wir haben zum Beispiel Augen, mit denen wir sehen können. Unser Herz hat inzwischen ohne Komplikationen vielleicht millionenfach, mehrere millionenfach geschlagen. Jedes Stolpern erinnert daran, dass der Kniesehnenreflex einwandfrei funktioniert. Wunderbar gemacht. Können wir darüber eigentlich noch staunen und Gott Dankeschön sagen? Oder schauen wir eher auf das, was wir alles nicht können, was nicht so gut ist? Jeder, jede hat mehr Fähigkeiten, als wir oft ahnen. Vielleicht ist es gut, sich von Zeit zu Zeit einmal einen Moment hinzusetzen, auf ein weißes, mindestens DIN A4 großes Papier zu schreiben: Ich kann Folgendes. Und dann sollte niemand aufhören zu schreiben, bevor nicht mindestens 15 bis 20 Dinge deutlich geworden sind, die Grund sind zum Danken. Gaben und Fähigkeiten, die Gott uns anvertraut hat. Ich kenne manche, die sind bei diesem Versuch, mal aufzuschreiben, was sie können, schon auf 50 bis 60 Dinge gekommen. Nur wer wagt, gewinnt. Übrigens haben das ganz normale Menschen geschafft. Wer sich ständig mit dem Satz, das kann ich nicht, das können andere viel besser als ich, um jede Aufgabe herumdrückt, der schadet sich selber. Und er wird niemals erkennen, was in ihm oder in ihr steckt. Ja, man kann sich auch bei einem Wagnis blamieren. Niemand hat die Garantie in der Tasche, dass das, was ich mache, alles perfekt ist, alles unglaublich gut gelingt. Aber ist das eigentlich so schlimm, wenn auch mal etwas schief geht? Beim Vorbereiten auf diese Predigt habe ich mich erinnert an einen alten Film, den ich in Studentenzeiten ganz oft gesehen habe. Er war für uns ein bisschen Kultfilm. Ich meine den Film Alexis Sorbas. Da haben zwei Männer eine Art Schwebebahn gebaut, um Eisenerz vom Berg ins Tal zu bringen. Nach ganz vielen Mühen steht dieses Werk. Und dann soll es ein großes Fest geben. Endlich kommt der ersehnte Tag, als der erste Wagen, der auf der Bahn ins Tal fahren soll, wirklich an den Start geht. Und dieser erste Wagen reißte rasselnd die ganze Bahn nieder. Der Aufwand von wochenlanger Arbeit liegt am Boden. Und was macht Alexis Sorbas? Alexis Sorbas sagt nicht, habe ich gleich gewusst, dass es nicht klappt. Ich kann das nicht, ich bin zu dumm. Sondern er schaut seinen Freund an, lächelt ihm zu und sagt, hast du schon mal etwas so schön schiefgehen sehen? Das könnte manchmal eine entlastende Form sein, mit Fehlern umzugehen. Niemand von uns macht gerne Fehler, natürlich. Aber ist das so ein Drama, wenn auch mal etwas schief geht? Mut zum Risiko. Vielleicht müssen wir manchmal etwas falsch machen, bevor wir gar nichts tun. Ich, ein Geschenk an mich. Sie, ein Geschenk Gottes an Sie. Wie sagte es ein 16-Jähriger, sehr selbstbewusst und fröhlich, ich will mich ja nicht loben, aber ich finde mich zum Küssen. Da hat jemand etwas davon verstanden, dass er Geschenk Gottes an sich ist. Ich, ein Geschenk an mich. Eine zweite Entdeckung. Ich, ein Geschenk an die anderen. Gott hat mich mir geschenkt, damit ich mich an andere weiter verschenke. Viele sollen etwas von diesem Geschenk haben. Nicht nur ich bin ein Gedanke Gottes. Jeder andere Mensch ist es auch. Ich habe von jemandem gelesen, der immer dann, wenn er mit schwierigen Menschen als Geschäftsmann zu verhandeln hatte, ein Gebet sprach. Und dieses Gebet hieß, danke Herr, dass ich ein Geschenk an mich bin. Und danke, dass auch der andere dein Geschenk ist. Und dann berichtet er darüber, dass dieses kurze Gebet oft Türen geöffnet hat. Und dass es ihn zum Beispiel davor bewahrt hat, loszuschreien, zu meckern, weil er wusste, der andere ist auch ein Geschenk. Natürlich mussten Konflikte geregelt werden, natürlich mussten Geschäfte abgesprochen werden. Aber es passierte unter einem ganz anderen Vorzeichen. Wie gut, wenn wir Menschen mit Erwartungen begegnen und manchmal fragen, Gott, was willst du mir durch diesen anderen Menschen eigentlich schenken? Wer im anderen ein Geschenk Gottes sieht, der wird es dann auch immer mehr lernen, beim anderen das Gute zu sehen und für ihn dankbar zu sein. Und er wird es auch lernen, dem anderen die Entdeckung weiterzugeben. Wir sind ja als AMD-Team ganz viel unterwegs und ich sage ganz oft, ich habe die beste Fahrstelle, die meine Landeskirche zu vergeben hat. Sagst du wahrscheinlich auch, Andreas, ne? Okay, da müssen wir uns dann nochmal auseinandersetzen. Aber das Spannende ist, wenn wir in Gemeinden unterwegs sind und zum Beispiel mit Mitarbeitern, mit Presbyterien oder mit wem auch immer im Gespräch sind und überlegen, wie geht es eigentlich zurzeit in den Gemeinden? Dann kommt in vielen Gemeinden und bei vielen Presbytern und Presbyterinnen erstmal das, was schwierig ist. Darüber müssen wir reden. Gar keine Frage. Und da gibt es auch das eine oder andere zu verbessern. Auch gar keine Frage. Ich freue mich immer ganz besonders, wenn mir Verantwortliche erstmal erzählen, was bei ihnen Grund zum Danken ist. Ich habe das vor kurzem bei einem Presbytertag erlebt und das hat mich sehr begeistert. Da erzählten die Presbyter und Presbyterinnen und auch die Pfarrer erst einmal strahlend, wie dankbar sie sind über die vielen, die sich als Geschenk Gottes an die anderen verstehen und die sich darum einsetzen, mit Leidenschaft und mit Fantasie, mit ganz vielen unterschiedlichen Begabungen, damit Gemeinde gebaut wird oder die in ihrem Beruf Christsein leben, in ihrem Alltag. Wie gut, wenn das geschieht. Wie gut, wenn wir mit dem Loben und mit dem Danken beginnen, verheißungsorientiert denken und nicht mangelorientiert. Wie viele Menschen mag es auch in unserem Umfeld geben, die sich darüber freuen, wenn ihnen ein gutes Wort gesagt wird, wenn ihnen vielleicht ein Segenswort zugesprochen wird? In einer guten Atmosphäre können sich auch Gaben entwickeln und sie können weiterentwickelt werden. Wer seine Gaben entdeckt und es lernt, sich über die Gaben der anderen zu freuen, ist ein gesegneter Mensch. Wie gut, wenn wir den anderen nicht neidvoll beäugen und nicht nur sagen, ich bin toll, sondern auch sagen, du bist ein Geschenk und wir wollen miteinander arbeiten zur Ehre Gottes. Ich ein Geschenk an mich, die anderen ein Geschenk an mich und an ihre Umwelt. Ein Gebot Jesu lautet, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben wie dich selbst und deinen Nächsten. Gott lieben, den Nächsten lieben, sich selber lieben. Dieses Dreieck ist ganz wichtig. Eine dritte und letzte Entdeckung. Ich einmalig. Ich war 18 Jahre Gemeindepfarrerin und es gab manche Menschen, die habe ich ganz besonders gerne besucht und deren Wohnungen mochte ich gerne. Da habe ich mich auf Anhieb wohlgefühlt. Ich habe eine gelungene Kombination immer wieder bei einer Frau angetroffen, deren Sammelleidenschaft für Kunstwerke mir durch zahlreiche Ausstellungen bekannt war. Kaum hatte ich ihre Wohnung betreten, da standen wir immer ganz fix schon vor den ersten neuen Exponaten. Dann erzählte sie mir, welches Stück entstanden war und was sie mit diesem Stück verbindet. Und oft habe ich gedacht, es ist schon erstaunlich, was geschickte Hände alles aus Holz, aus Edelsteinen, aus Stahl, aus Farben herstellen können. Und ich erinnere mich, bei einem Besuch fragte ich diese Frau, was ist eigentlich ihr liebstes Stück? Und ich erinnere mich gut, dass sie lachend ins Bücherregal griff und eine Vase aus unglasiertem Ton herausholte, dafür aber kritzebunt bemalt. Ich stutzte, als ich mir diese Vase anguckte, denn sie sah ein bisschen aus wie der erste oder verletzte oder letzte Versuch, Ton in eine angemessene Form zu bringen. Und ich überlegte kurzfristig, was mache ich denn jetzt? Soll ich irgendwie mit vorgespielter Kunstkritik etwas von naiver, emotional angereicherter Modernität reden? Ich habe mich für die Wahrheit entschieden. Ich schaute sie leicht verunsichert und fragend an. Sie merkte das und lächelte dann und sagte, das ist das Erstlingswerk meines Patenkindes. Es ist mit Liebe gemacht. Das war es also, was diese bunte, unbeholfen, geknetete Tonkugel und dann kritzebunt bemalt für diese Frau wertvoller machte als alle ihre wunderschönen Sammelstücke, ihre Raritäten. Es war ein Geschenk für sie von ihrem Patenkind mit Liebe gemacht. Und dieses Kind, noch sehr klein, hatte die Gefühle in diese Vase hineingeknetet. Und mit dieser bunten Vase schenkte es der Patentante ein Geschenk von sich, ein Stück von sich selber. Mit Liebe gemacht, einmalig. Das gilt für uns. Jeder Mensch ein Unikat. Jeder Mensch ein Kunstwerk. Sie, ich. Jeder Einzelne, ich, genauso wie Sie, etwas Besonderes. Als am Ende der Schöpfung der Mensch gebildet wurde, ich sage es nochmal, weil es mir so wichtig ist, fand Gott sein Gegenüber sehr gelungen. Er freute sich darüber. Gott sieht die Menschen an und ist vom Ergebnis begeistert. Und Gott schloss jeden Menschen und schließt jeden Menschen in sein Herz. So freut sich nur jemand, der etwas mit Liebe gestaltet hat. Ich ein Geschenk an mich. Ich ein Geschenk an die anderen. Die anderen ein Geschenk an mich. Ich einmalig. Das gilt für jeden hier in diesem Gottesdienst und ja weit darüber hinaus. Ich finde, Jürgen Werth hat es in einem ganz alten Lied gut auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, Das ist der Clou. Ja, du bist du. Ich. Sie. Wie gut, dass wir so ein einmaliges Geschenk sind. Und wie gut, wenn die Dankbarkeit dann auch darin Ausdruck findet, dass wir die anderen mit neuen Augen sehen, mit liebevollen Augen. Und dann all das tun, was nötig ist. Auch das, was konfliktträchtig ist. Auch das, wo es um die Frage von Wahrheit geht. Die muss ja auch manchmal deutlich ausgesprochen werden. Aber unter dieser Sicht, der andere ein Geschenk Gottes an mich, bekommt es dann eine neue Dimension. Amen.
Liebe Gemeinde, ich lasse mich nicht durch die erfüllende Liturgie und vor allem auch die erfüllende Predigt, ist mir persönlich doch hier und da ein kleines Lichtlein mehr in meinem Leben aufgegangen. Natürlich heißt es der nächste Lied, ein Benediktus liebe Leid.
Thank you.
Das ist gut. Immer wenn wir sagen, wir anladen, wir sind ein mit dem Herrn abends gesungen einzustehen. Lebendiger Gott, du legst den Grund des Glaubens in unserem Leben. Du wächst das Vertrauen in uns und berufst uns zu dir Hilfen deiner Freude und zu Mitarbeitern in deinem Namen. Du machst uns Mut, auf deine Hilfe zu bauen. Dich rufen wir an.
Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden. Amen.
Thank you.